Heilige und deren Reliquien. Das hat Köln unfassbar reich gemacht. In der letzten chronologischen Folge krönte sich Köln zu einem der Hotspots für Pilgerreisen, indem man sich 1164 die Gebeine der Heiligen Drei Könige herrauben, ich meine natürlich herschaffen ließ. Doch Köln besaß nicht nur qualitativ hochwertige Reliquien, wie eben die Heiligen Drei Könige, der Petrusstab oder die Petrusketten, nein, auch quantitativ konnte man viele Reliquien vorweisen. Man war nach damaligem Glauben im Besitz tausender, wenn nicht zehntausender Knochen von Märtyrern wie St. Gerien und St. Ursula und deren Gefährtinnen und Gefährten. Nur Rom, die ewige Stadt, hatte mehr vorzuweisen. Danach kam aber bereits Köln. Die Reliquienverehrung und vor allem der Handel damit wurde in der Geschichtswissenschaft bereits umfassend thematisiert. Dabei hat sie hin und wieder bis in die jüngste Vergangenheit verklärt, also das Thema verklärt oder gar völlig ablehnend dieses Thema behandelt. Zweitens gibt es viele falsche Annahmen, die bis heute herumschwirren, nämlich dass man vor allem Handel betrieb, wohl wissend, dass das doch alles ein riesiger Schwindel war. Das müssen wir mal beleuchten. Bei aller Befremdung, die Reliquien und Heiligenverehrung in einer mehr und mehr säkularisierten Gesellschaft und Öffentlichkeit auslösen, wir haben das ja bereits bei unserem nächtlichen Spazier mit Moritz Wölke im Museum Schöning angesprochen, geht dennoch, aus historischer Sicht müssen wir uns diesem Thema widmen, sonst vernachlässigen wir einen elementaren Teil der vormodernen Glaubenswelt und dem Alltag dieser Menschen, die wir hier beleuchten wollen. Das wäre sträflich. Die Menschen erhofften sich davon, von den Heiligen, von deren Reliquien, von deren Überresten einen wirklichen Schutz und die Hilfe der Heiligen in allen Bereichen des Lebens und der Handlungsfelder, wie beispielsweise Wirtschaft, Gesundheit oder der Politik allgemein. Und wir schauen uns an, wie das berühmteste Reliquienbehältnis Kölns, der Schrein der Heiligen Drei Könige, entstand. Jener Schrein, den sich jedes Jahr 6 Millionen Besucherinnen und Besucher im Kölner Dom anschauen. Starten wir also in die Folge direkt nach dem Intro. Tja, damit herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann da als eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. Und in diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Liebe Leute, es ist mal wieder soweit. Jedes Jahr das Gleiche. Es ist wieder die Zeit des Deutschen Podcastpreises und ihr könnt für mich abstimmen beim Publikumsvoting. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Schreibt euren Freundinnen und Freunden, Familie, Bekannten, egal was, und sendet ihnen diesen Link, den ihr in den Shownotes finden könnt, oder geht auf deutscherpodcastpreis.de und sucht einfach nach meinem Podcast. Ihr müsst nichts ausfüllen, keine Registrierung, kein Schnickschnack, kein Newsletter abonnieren, gar nichts. Geht einfach nur auf Eine Geschichte der Stadt Köln auf deutscherpodcastpreis.de, dazwischen ist, glaube ich, ein Bindestrich, und klickt einfach auf Abstimmen und das war's auch schon. Wie gesagt, Link dazu in den Shownotes, würde mich sehr freuen. Jetzt gehen wir sofort rein in die Folge. Abt Rudolf staunte nicht schlecht, was er hier in der Kirche St. Gerion vorfand. Er war extra hier in die nordwestliche Ecke der Stadt hingegangen, um ihn zu sehen, Norbert von Xanten, jener Mann, der ein Jahr zuvor den Prämonstratenserorden gegründet hatte, was für ein Wort, und dieser war jetzt nach Köln gereist. Und was musste Rudolf, der als Abt eigentlich in St. Pantaleon, also im Südwesten der Stadt wirkte, nur mit seinen eigenen Augen ansehen, dass dieser Norbert hier wie wild buddelte? Zu dieser Zeit war Norbert, der später auch noch Erzbischof von Magdeburg werden sollte, vor allem als Archäologe bekannt. Man hatte ihm hier in Köln in St. Gerion einen würdigen Empfang bereit mit Gottesdienst und allem drum und dran. Davon wohl religiös beseelt, fing Norbert direkt an zu suchen und zu buddeln in der Kirche. Aber wonach eigentlich? Die Kirche war dem heiligen Gerion geweiht, dessen Legende wir ja bereits in Folge 15 langes her in diesem Podcast beleuchtet haben. Einfach nochmal reinhören, falls ihr eine Auffrischung der Legende um Gerion und seine thebäische Legion braucht. Und zwar verehrte man hier die zahlreichen sterblichen Überreste des heiligen Gerion und seinen mehr als 300 abgeschlachten Kameraden, aber wo dieser Gerion genau lag, das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Doch Rudolf staunte nicht schlecht. Nach einiger Zeit stieß Norbert wirklich auf einen Sarkophag unterhalb des Zentralbaus der Kirche aus antiker Zeit. Lassen wir doch Rudolf selbst berichten, denn er hat die Ereignisse in einem Brief geschildert, den er an die Mönche von Sint-Truiden in Flandern am 15. September 1122 schickte. Zitat:
Nachdem also der Deckel des Sarkophags 800 und etliche Jahre nach dem Martyrium der Thebäer abgehoben wurde, fand man einen großen Körper darin, breit in den Schultern, muskulös an der Brust und Arm, gekleidet in einem purpurfarbenen Soldatenmantel, der an beiden Seiten weit herabhing, bis ungefähr 3 Finger unterhalb der Knie, eine nicht ungekannte Art von Gewand.
Zitat Ende. Es folgt eine, auch aus heutiger Sicht, DIN A4, mehrere DIN A4 Seiten lange Beschreibung, eine weitere Beschreibung seiner Kleidung und auch, dass der Körper des Toten immer noch gut erhalten gewesen sei. So gut, dass man denken könne, der Tote würde nur schlafen. Dazu war noch ein Rasenstück beigefügt, das das Blut des geköpften Gerions aufgefangen habe. Interessant ist, dass Rudolf weiter berichtet, dass es wohl durchaus vorkam, dass Gebeine von Heiligen nun nicht immer ganz sicher waren, wenn sie irgendwo frei rumlagen, um es mal so auszudrücken. Denn er schrieb folgendermaßen weiter in seinem Brief. Zitat:
Inzwischen wurde das Grab Tag und Nacht bis zum 24. November mit viel Licht und Frömmigkeit bewacht. Am Tag umgeben von einer Gruppe von psalmodierenden Klerikern aus dieser Kirche erwählt. Nachts ebenfalls mit Psalmgesang von einer anderen Gruppe, zwischendurch unterstützt von Brüdern aus St. Apostel. Nach mehreren Tagen, wie gesagt am 24. November, waren der herbeigerufene Erzbischof, die Äbte, die Pröpste, alle Gemeinschaften der Stadt und eine wahrlich unzählige Volksmasse anwesend. Mit großer Ehrfurcht und unter großen Lobgesängen wurde das Grab zum 2. Mal geöffnet und gezeigt, dass der heilige Leib unberührt war.
Zitat Ende. Natürlich ist es wieder euch überlassen, ob ihr diese Geschichte glaubt oder nicht, aber ich fand die Geschichte, die Abt Rudolf wirklich im Jahr 1122 in einem Brief festgehalten hat, sehr interessant. Wie man an Reliquien kam und wie man damit auch umging, als man sie gefunden hat. Eine äußerst interessante Primärquelle, die zeigt, ja, wie süchtig, könnte man schon fast provokant sagen, die Leute nach Reliquien waren und welchen Wert sie für die damalige Zeit hatten. Kommen wir noch zu einem anderen Beispiel. Und ja, ich weiß, ich werde bestimmt 1 oder 2 E-Mails dazu bekommen. Es ist kein mittelalterliches Beispiel, was ich jetzt bringen werde, aber es verdeutlicht, wie bedeutsam Reliquien über die Jahrhunderte in Köln waren. Es ist heutzutage eher von außen ein unscheinbarer Anbau, die barocke goldene Kammer der ehemaligen Stifts- bzw. Klosterkirche von St. Ursula im Nordwesten der heutigen Altstadt. Mitten im namensgebenden Viertel, dem Ursula-Viertel, ist dieses lokalisiert, also diese Kammer. Doch hier lässt sich etwas finden, was Köln als unglaublich wohlhabend und vor allem zu einem beliebten Reiseziel machte. Und in der Art und Weise dieser Architektur, dieser Kammer, ist das auch nördlich der Alpen einzigartig hier in Köln. Es ist ein Ort, den viele Touristen von weit her verpassen, außer sie nehmen an einer Stadtführung des Domforums, dem Touristenzentrum des Kölner Doms, teil, die diesen Ort in ihrem Programm beinhaltet. Denn trotz der Nähe zum Dom und zum Hauptbahnhof ist das Viertel heutzutage durch die Nord-Süd-Fahrt vom historisch gewachsenen Teil der Domumgebung abgeschnitten. Unweit von St. Ursula donnert der Pkw-Verkehr auf mehreren Spuren durch die Altstadt, und das soll jetzt kein Diss sein, ich bin selbst oft genug schon auf dieser Nord-Süd-Fahrt selber gefahren. Der Ort der Goldenen Kammer in der Kirche St. Ursula selbst ist daher meist nur den Einheimischen bekannt. Ein Vorteil für euch, denn dann habt ihr den Raum für euch ganz alleine. Jedenfalls ich hatte ihn bisher immer ganz für mich alleine, egal ob am Wochenende oder unterhalb der Woche. Daher lasst uns mal gedanklich gemeinsam in diese Goldene Kammer von St. Ursula gehen. Nur vorab, als kleiner Hinweis. Wer in die Goldene Kammer von St. Ursula selber mal gehen möchte, sollte unbedingt vorher die Öffnungszeiten abchecken, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im April 2024 ist die Kammer inmitten einer Renovierungsphase. Das Besichtigen ist während der einzelnen Bauabschnitte, also zwischen den einzelnen Bauabschnitten, trotzdem weiterhin möglich, nur hin und wieder ist sie im Laufe des Jahres für einige Wochen geschlossen. Hört ihr also die Folge direkt bei der Veröffentlichung am 22. April, dann könnt ihr direkt zwischen Dienstag und Samstag zwischen 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr die Goldene Kammer besuchen. Im Sommer und Herbst wird sie aber wieder ein paar Mal geschlossen sein. Aber das könnt ihr nach einer kurzen Suche im Internet herausfinden, wann genau das ist. Wer nach St. Ursula hineingeht, also eintritt, der merkt schnell, dass der Gemeinde der Ort auch als sakraler Raum weiterhin wichtig ist. Mitten im Hauptgang ist ein Schild positioniert, das auf Deutsch und auf Englisch folgenden Hinweis parat hält. Sie betreten eine Kirche und kein Museum. Bitte beachten Sie dies. Das Schild hätte ich fast übersehen, denn wer hineintritt in die Basilika, der steht direkt im wunderschönen Hauptschiff, welches damals in Adventszeit, als ich dort war, wunderschön geschmückt war. Doch wir sind ja nicht für St. Ursula hier, sondern für deren angehängte goldene Kammer. Ich wende mich daher nach Eintritt in die Kirche nach rechts und sehe eine kleine, offene, unscheinbare Tür. Und wenn man dort durchschreitet, dann wird man von den Socken gehauen. Denn wie könnte ich das für jemanden beschreiben, der diesen Raum noch nie gesehen hat? Es ist ein Raum, der an den Wänden bis zur Kreuzgewölbedecke mit Knochen und Schädeln verziert und drapiert ist. Menschliche Schädel stehen in Regalen, eingefasst in Reliquienbehältnissen, teils komplett zu sehen, teils in geschnitzten Holzbüsten verpackt. Darüber ist jeder Quadratzentimeter Wand mit Knochen wie Arm- und Beinknochen dekoriert. Die Knochen sind hierbei so drapiert, dass sie Muster, aber auch ganze Buchstaben, ja ganze Sätze auf Latein bilden. Vieles ist hier mit Gold verziert, wie beispielsweise die Schränke, in denen sich all die Schädel befinden. Als ich in der Adventszeit dort war, holte mich eine Stimme aus der Realität zurück, als ich mich eigentlich weiter umsehen wollte. Und die sagte, junger Mann, das kostet hier was, sonst müssen Sie gehen. Die Küsterin steht nämlich da, also damals stand die Küsterin direkt in einer Ecke neben dem Durchgang. Und ich habe sie erstmal gar nicht gesehen, als ich reinging. Und sie blickte mich fordernd an. Erfreut über diese rheinische Direktheit, habe ich ihr dann einen 5-Euro-Schein gegeben, aber der Eintritt kostet eigentlich nur 2 Euro, ermäßigt sogar nur 1 Euro. Da habe ich dann gesagt, behalten Sie den Rest ruhig als Spende. Und die Küsterin blieb dabei aber hart und sagte, komm gar nicht in Frage und hat mir dann das Wechselgeld von 3 Euro in die Hand gedrückt. Dass die Goldene Kammer in St. Ursula Eintritt kostet, weiß ich natürlich. St. Ursula war immerhin die Kirche meiner in der Nähe befindlichen Schule, dem Hansa-Gymnasium, in dem ökumenische Gottesdienste stattfanden, vielleicht auch heutzutage noch, das weiß ich nicht, bin schon lange nicht mehr dort gewesen. Die meisten gingen damals aber nur dorthin, weil sie dann nicht am Unterricht teilnehmen mussten, der parallel immerhin noch stattfand. Aus welchem Grund ich damals in den Gottesdienst mal hinging, darüber hülle ich den Mantel des Schweigens. Doch jedes Mal fasziniert mich erneut diese goldene Kammer, die zwar in dieser Form erst im Barock, also lange nach dem Mittelalter erbaut wurde, aber dennoch von ihrer Funktion her auch im Mittelalter, wenn auch anders künstlerisch dargestellt, die Pilgerströme in Massen anzog. Und ehrlich gesagt wissen wir nicht, wie vor dem barocken Umbau oder Bau das wirklich dargestellt worden ist in St. Ursula, leider. Wie kamen denn die ganzen Knochen und Schädel in diese Kammer? Und warum waren sie Reliquien, also Überreste von Heiligen und dann in dieser Masse? Erinnert ihr euch an Folge Nummer 21 über die heilige Ursula? Der Legende nach fand sie hier im Nordwesten der heutigen Innenstadt ihr Martyrium und wurde von Attila dem Hunnen ermordet, der noch in römischer Zeit, in spätantiker Zeit, die Stadt belagert haben soll. Ebenso ihre Gefährtinnen, die erst 11 waren und dann waren es später 11.000 Jungfrauen. Legende hin oder her, was stimmte war, dass es diese Legende der Märtyrerinnen, die vor Köln gestorben sein sollen, die gab es sogar schon in der Spätantike und im Frühmittelalter bildete sich sie immer weiter aus und hat sich dann über die Jahrhunderte immer weiter, ja, weiterentwickelt, um es so auszudrücken. Und so wundert es nicht, dass St. Ursula seit jeher im Nordwesten des römisch-antiken Mauten Siedlungsraumes stand, also direkt vor der römischen antiken Stadtmauer. Und wo beerdigten die Römer nochmal ihre Toten? Richtig, außerhalb der Stadt, entlang der Ausfallstraßen oder auf Gräberfeldern eben entlang dieser Ausfallstraßen, nicht innerhalb der ummauerten Stadt, auch aus hygienischen Gründen. Im Mittelalter änderte sich dies. Nun beerdigte man die Toten innerhalb der Stadt, direkt neben der Pfarrkirche oder der Klosterkirche, wenn man Geistlicher war und dort tätig war. Denn auch im Tod sollten die Gläubigen nahe ihrer Gemeinde sein. Als man also hier in der Erde um St. Ursula buddelte, Anfang des 12. Jahrhunderts, weil man die Stadt ja auch erweiterte, fand man schnell die Knochen der in der Antike bestatteten Menschen. Und zwar unzählige davon, immerhin hatte die römische Epoche ja 500 Jahre angedauert. Die zahlreichen Knochenfunde erklärte man sich dann damit, dass eben hier jenes Killing Field war, wo einst Ursula ihr Martyrium fand mit ihren Freundinnen. Und aus den 11 Gefährtinnen waren ja schon 11.000 Gefährtinnen geworden. Ich meine, wo sonst sollen all die Knochen herkommen? Diese Überzeugung hatten die Menschen im Mittelalter übrigens schon lange, bevor man anfing, mit Reliquien wirklich zu handeln, wie eine völlig normale Verkaufsware. Also die Legende, dass es sich hierbei wirklich um 11.000 Jungfrauen handelte, war lange Zeit, bevor man einen gewissen Geschäftssinn dafür entwickelt hatte. Doch ein Problem gab es bei den ganzen Funden von angeblichen Märtyrerinnen für die mittelalterliche Einwohnerschaft Kölns, die das ja alles zutage förderte, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn auch ohne DNA-Tests oder so, die es ja noch nicht gab in der Zeit natürlich, war ersichtlich, dass nicht alle Skelette, die man hier fand im Nordwesten der Stadt, von Frauen stammten. Auch zahlreiche Männer waren darunter. Wie konnte das denn sein? Ursulas Begleitung bestand doch nur aus Jungfrauen, so sagt es die Legende. Schnell wurde daher diskutiert und gerätselt und schließlich fand man eine Erklärung, sodass die Erzählung der Legende der heiligen Ursula korrigiert wurde. Ursula war in der Tat nur mit ihren Freundinnen von der Bretagne aus aufgebrochen, aber sie hat ja einen langen Weg während ihrer Reise zurückgelegt und aufgrund ihrer Frömmigkeit und ihrem Charisma habe Ursula daher bei ihrem Pilgerzug zahlreiche Menschen inspiriert und zur Gefolgschaft animiert, dass sie sie begleitet haben. Und darunter waren natürlich auch zahlreiche Männer. Und so wurde dann nachträglich der massive Knochenfund auch männlicher Skelette erklärt. Wir mögen jetzt als Menschen des 21. Jahrhunderts ausrufen, ha, das war ja ein guter Trick, die Menschen in Köln wussten zu betrügen und Legenden auszuschmücken. Das wäre aber meiner Meinung nach unfair. Die Menschen glaubten zu jener Zeit felsenfest an die Geschichte der heiligen Ursula, Prinzessin aus der Bretagne, auf einem Pilgerzug nach Rom als Teil ihres Junggesellenabschieds, Martyrium vor Köln, als sie sich weigerte, den heidnischen Hundenführer Attila zu heiraten und so weiter. Mit diesen Ergänzungen zur Legende versuchten die Menschen, sich zu erklären, warum die vorgefundene Realität jetzt so war, wie sie eben war. Und das kommt in den zahlreichen Berichten, Briefen und Aufzeichnungen der Menschen aus jener Zeit auch zum Ausdruck. Also so zahlreich sind sie jetzt nicht, das war jetzt eine Übertreibung, aber sie gab es. Und die Verehrung der Reliquien begann schon, wie gesagt, zeitlich weit bevor man anfing, den eigentlichen illegalen Reliquienhandel zu betreiben. Warum Menschen Reliquien besonders im Mittelalter als wertvoll ansahen und verehrten, das haben wir bereits einige Folgen zuvor mit Dr. Moritz Wölk, dem Direktor des Museums Schnütgen, getan. Auch welche Arten von Reliquien es gab. Das würde ich daher an dieser Stelle nicht wiederholen wollen, sondern eben auf die entsprechende Schnipselfolge verweisen. Aus dieser Schnipselfolge wissen wir auch, die begehrtesten Reliquien waren stets die direkten, sterblichen Überreste von Heiligen. Das wollte man unbedingt haben. Ganze Körper oder zumindest einige Knochenteile davon. Diese konnten, wie bereits mit Herrn Wölk besprochen, vielfältig aufbewahrt werden. In Büsten beispielsweise, wie in der Goldenen Kammer, was sehr beliebt war. Vor allem Kopf- oder Körperbüsten. St. Ursula hat 100 Stück davon. Das Museum Schnütgen beherbergt selbst 30 und auch gerade im neu eröffneten Stadtmuseum habe ich mindestens eine Ursula-Büste gesehen. Aus Holz geschnittene und bemalte Köpfe schauen einen dabei ganz selig entrückt an. In einer Klappe, meistens im Hinterkopf, war dann eine Einbuchtung, in der der Knochensplitter dann dieses Heiligen aufbewahrt wurde. Weitere Aufbewahrungsobjekte können aufwendig verzierte Schachteln, Kisten, Schreine oder Objekte mit Bergkristallfassungen sein oder gar Armreliquiare. Behältnisse, die in Form eines Arms gestaltet waren, die dann eben ein Stück eines Armes, also des Armknochens eines Heiligen beinhalteten. Vielleicht kennt ihr die ja aus der Aachener Schatzkammer beispielsweise oder aus dem Museum Schnütgen, die da auch so ein Modell haben mit einer Bergkristallfassung, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Oder ganz simpel, man verwahrte die Knochen der vermeintlichen Heiligen gesammelt in Schubladen und Schränken auf. Viele von Kölns Kirchen waren bis zum Zweiten Weltkrieg oft proppevoll bis zur Decke mit Reliquienschränken, die im Kirchenraum standen und fast zum Bersten gefüllt waren mit allerlei Knochen und Schädeln. Leider gingen die meisten durch die Kriegszerstörung verloren. St. Ursula hatte hier jedoch mehr Glück. Vor allem die Bergkristallfassung in Aufbewahrungsobjekten für Reliquien sind ab dem Jahr 1200 durchaus beliebt und verdeutlichen den Wunsch der damals Gläubigen nach mehr Sichtbarkeit der Reliquien. Denn ansonsten blieb einem nichts anderes übrig, als an das, was sich da in einem verschlossenen, undurchsichtigen Kästchen verbarg, ja, dass man daran glaubte. Der Schrein der Heiligen Drei Könige ist ja ein gutes Beispiel für. Von außen sieht man da eigentlich nicht, was da wirklich drin ist, außer einem Feiertag der Heiligen Drei Könige, wo zumindest eine Klappe geöffnet wird, um ins Innere schauen zu können. Dass aus religiöser Sicht wirklich wertvoll ist, hierbei auch nicht der prunkvoll verzierte Schrein mit all den Verzierungen aus Gold, Silber und Edelstein, sondern dessen Inhalt, der dem Betrachter aber mit Ausnahme des besagten kurzen Zeitfensters Anfang Januar meist verwehrt bleibt. Man muss also wirklich dran glauben, dass das da auch wirklich immer der Heilige oder die Heiligen sind, von denen man sich das Heil und die Fürsprache bei Gott erhofft. Der durchsichtige und natürlich gewachsene Bergkristall wurde daher zu einem teuren, aber auch begehrten Objekt bei der Darstellung und Platzierung von Reliquien. So konnte man eine Reliquie gleichzeitig eine würdige Hülle packen, in eine Schachteltruhe, sonst was, aber gleichzeitig allzeit sichtbar machen. Denn modernes Glas, durch das man ohne Trübung schauen konnte, das war noch in weiter Ferne oder wenn, dann schlichtweg einfach viel zu teuer. Das Thema Bergkristall sollte nicht unterschätzt werden. Dazu wurde im Jahr 2005 beim Bau der neuen Nord-Süd-Stadtbahn in Köln unweit des Domes die bisher einzige mittelalterliche Bergkristallwerkstatt in Europa überhaupt gefunden, die um das Jahr 1200 aktiv war. Ein wahnsinniger archäologischer Fund, der in der Szene weltweit Beachtung fand. In dieser Werkstatt, im Schatten des damals noch alten Doms, wurden durch ständigen Zufluss von Wasser die Bergkristalle geschliffen und mit winzigen Hämmerchen bearbeitet, denn anders kann man den Bergkristall gar nicht bearbeiten. Zu fragil ist das Material und könnte unter größerer oder gröberer Krafteinwirkung zerbrechen. Es ist davon auszugehen, dass diese Bergkristallschleiferei um 1200 in Köln nahezu sämtliche Schreine im Rheinland und der weiteren Umgebung mit Bergkristallarbeiten beliefert hat, wenn dieser Schrein Bergkristallelemente hat. Es gibt ja auch welche, die haben das nicht. Mehr zu dem Thema Bergkristall findet ihr in der Folge mit Dr. Manuela Bär und der damals stattfindenden Bergkristallausstellung im Museum Schnütgen direkt hinter der Folge mit der Nummer 37. Dann wissen wir noch von einer anderen Kölner Werkstatt, die in jener Zeit des 12. und 13. Jahrhunderts quasi wie am Fließband Figuren- und Ornamentenschmuck für Reliquienschreine herstellte, für den Massengebrauch quasi, also nicht für den High-End-Luxusgebrauch von Klöstern und Stiften, sondern auch für Pfarrkirchen beispielsweise. Für den Ornamentschmuck verwendete man dabei Pferde- und Rinderknochen anstatt des teuren und seltener erhältlichen Elfenbeins. Mit dem Reliquienfieber, was Köln also im Mittelalter erfasste, entstand eine regelrechte Industrie, die sich mit der Bereitstellung und Ausschmückung von Reliquien befasste. Aber bevor wir weitermachen, erstmal eine kurze Pause. Eine weit verbreitete Meinung ist, dass Köln stinkreich wurde durch den Handel mit Reliquien, also dass sie mutwillig die Skelette ihrer römischen Vorbewohner ausbuddelten, auf betrügerische Weise zu Reliquien erklärten, dann prächtig mit ihrem Handwerk verzierten und dann in alle Welt verkauften, Reibach mit Fake-Reliquien und sich dabei ins Fäustchen lachen über die Dummheit der anderen. Und das hält sich wirklich hartnäckig, aber das stimmt nicht so ganz. Klar, schwarze Schafe wird es immer gegeben haben, auch vor allem in den Klöstern und Stiften selbst wird es Leute geben haben, die unter der Hand heimlich Knochen verkauft haben, vor allem wenn ein Kloster mal in einer finanziellen Schieflage war oder sowas. Das wird es wirklich gegeben haben, so wie jeder Mensch irgendwie, also nicht jeder Mensch, aber die Menschen an sich immer genug kriminelle Energie für gewisse Dinge hat, die eigentlich nicht moralisch richtig sind. Was es natürlich gab, dass andere Klöster oder Geistliche nach Köln reisten und dann darum baten, in den Klöstern oder beim Erzbischof oder auch später beim Rat der Stadt Köln etwas von dem großen Reliquienschatz Kölns abzubekommen oder geschenkt zu bekommen. Und dazu gibt es tolle Berichte zu Briefe oder Aufzeichnungen, wie die vier Mönche aus dem südfranzösischen Kloster Grandmont, ich kann kein Französisch, ihr wisst das, die im Jahr 1181 in ihr Köln begaben und in einem wirklich sehr, sehr langen Brief festhielten, wie sie ihre Reise gestaltet hatten, wie sie nach Köln kamen und wie sie durch Schenkungen an Reliquien kamen, aus Köln, die sie dann nach Hause brachten. Und sie haben wirklich eine richtige Shoppingtour durch Köln gemacht mit Gefälligkeiten, Gebeten, geistlichen Diensten und so weiter und dabei immer Reliquien geschenkt bekommen. Wirklich eine tolle Primärquelle. Ich hatte überlegt, sie hier irgendwie reinzupacken, aber Leute, es würde wirklich viel zu lange werden und den Rahmen sprengen. Am Ende gebe ich euch auch die Buchtipps, wo ihr das alles selber nachlesen könnt. Wenn es die Bücher noch zu kaufen gibt, könnte sein, dass ich sie leider nur im Gebrauchthandel geben kann. Aber ihr werdet sie sicherlich finden oder in irgendeiner Bibliothek ausleihen können. Aber genug. Aber offiziell von einem großen Reliquienhandel zu sprechen, wo man 3 Schädel von St. Ursula zum Preis von 2 auf dem Altarmarkt kaufen konnte, das gab es nicht. Das stimmt schlichtweg nicht. Wenn es also hier und da Reliquienhandel gab, dann war er illegal und fand in kleineren Umfang und im Verborgenen statt. Oh, ich Tricksereien wie, ne, hier schenkt dir eine schöne Box, also schenkt dir hier eine Reliquie und dazu ist eine schöne Box dabei und du zahlst mir nur die Box, die aber witzigerweise 3-mal so teuer ist wie eigentlich der Arbeits- und Gegenstandswert dieser Box. Ne? So wird es gegeben haben, keine Frage. Denn sonst wären viele Kölner Reliquien, also viele Reliquien Kölner Provenienz nicht in die Welt gekommen. So, ne? Aber beispielsweise die hier bereits genannten beiden Werkstätten, die Ornamentwerkstatt da und die Bergkristallschleiferei, die werden wohl kaum für solche illegalen Zwecke direkt gearbeitet haben, denn sie haben dies in aller Öffentlichkeit getan. Und vor allem wurden diese ja auch durch die Zünfte kontrolliert, die ein strenges Auge hatten, dass kein Handwerker einen Vorteil gegenüber den anderen hatte, die geschaut haben, dass die Preise alle gleich sind, dass jeder die gleiche Anzahl nur von Lehrlingen haben durfte oder eben die bestimmten überhaupt, wer Lehrlinge haben durfte, wer Meister werden durfte und sowas. Das war ein so streng reguliertes Wirtschaftsleben, da ist ohne ihr nahe treten zu wollen, die IHK oder die Handwerkskammer aus heutiger Sicht ein Witz gegen, was die heutigen Regularien anbegeht. Ja, es fand daher kein öffentlicher und vor allem kein kirchlich erlaubter Reliquienhandel statt. Kölner Kunsthandwerker haben nicht das Verpackungsmaterial geschaffen für den Export solcher, behauptet beispielsweise Anton Legner, der Kenner von Kirchenkunst im Kölner Raum, oder besser gesagt der Kenner von Kölner Kirchenkunst im Kölner Raum, und selbst ehemaliger langjähriger Direktor des Museums Schnütgen. Ihr seht, was mittelalterliche Kunst angeht, kommt man einfach nicht um dieses schöne Museum herum. Wozu diese Industrie daher diente, die eben Ornamente oder Bergkristalle bearbeitet hat für so Reliquien? Ja, vor allem um die Reliquien selbst aufzubereiten und herzurichten, um die Pilgerströme nach Köln zu bekommen. Denn allen voran glaubte man in Köln primär daran, dass die Tausenden von Knochen, die man vor der römischen Stadtmauer fand, entweder der heiligen Ursula und ihren Gefährtinnen angehörten oder eben den heiligen Gerion und seinen vor dem Stadttoren gemarterten Kameraden. Wer an diese Legenden glaubt und damit aufgewachsen ist, und das taten die meisten Menschen jener Zeit, der denkt dann wirklich, dass dies die Knochen von Heiligen sind und nicht einfach die Nekropolen aus römischer Zeit. Wenn einer von euch sagt, dass der Sinn und Zweck eines Reliquienschreins Blödsinn sei, ja gut, dann ist das wirklich eure Meinung. Aber bedenkt, dass wir hier eine ganz andere Glaubenswelt hatten und einen völlig anderen Wissensstand mit anderen Vorstellungen und Prinzipien. Wer weiß, was man jetzt über uns sagen wird. Vielleicht sagen mal künftige Generationen über uns Dinge, die uns heutzutage noch nicht so bewusst sind. Für neue Sneaker oder ein neues Handy beispielsweise vor einem Geschäft kampieren oder Fast Fashion betreiben und ein T-Shirt noch einmal tragen, wegwerfen. Oder wer weiß, ich kann das nicht beurteilen. Ich werde das nicht mehr miterleben. Wie kunstvoll und aufwendig die Kölner ihre Reliquien verzierten und auch als wichtig empfanden, zeigt uns, jetzt kommen wir endlich dazu, der Schrein der Heiligen Drei Könige, der extra gebaut wurde für die Reliquien, die Reinhard von Dassel in der letzten Folge im Jahr 1164 nach Köln brachte. Erstmal die Kurzfassung. Aus kunsthistorischer Sicht ist der Schrein der Heiligen Drei Könige einfach nur ein Meisterwerk. Der Auftraggeber für diesen herrlichen Schrein war das Kölner Domkapitel. Denn das Domkapitel sind die Geistlichen, die am Dom tätig sind, die jeden Tag, damals jedenfalls meistens, vor Ort waren. Und das ist im Falle des Doms im Mittelalter nicht so, dass da einfach Mönche in zerschlissenen Kutten rumliefen und arm waren und überhaupt keinen Luxus kannten. Nein, nein, das waren keine Kinder von Traurigkeit. Nämlich die damals Handvoll Mitglieder dieses Kreises des Domkapitels stammten weitestgehend aus dem Hochadel der Region und des Reiches gar und hatten natürlich selbst viel Vermögen mitgebracht, verdienten aber auch selbst viel durch Pfründe, also Einkünfte, die die Domkirche zu verbuchen hatte. Aber ja, das Domkapitel ist etwas, auf das wir mal ein anderes Mal eingehen müssen. Der Auftraggeber für den Schrein der Heiligen Drei Könige war somit nicht der Erzbischof, sondern die am Domkloster tätigen Geistlichen. Mit der Wahl des Künstlers für die Schaffung dieses Schreins, des Schreins der Heiligen Drei Könige, wird eine andere, oft behauptete These für das Mittelalter widerlegt, die besagt, dass Künstler eigentlich weitestgehend so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie die Straßenkehrer oder die Latrinen reinigen, dass das Leute sind, die am unteren Ende der Gesellschaft standen. Das wäre angeblich darauf zurückzuführen, dass Kunstwerke beispielsweise in dieser Zeit nie signiert gewesen seien, wir daher nicht wissen, wie die Künstler hießen. Nun war es aber einfach so, dass dies damals einfach nicht üblich war, dass jemand eine Unterschrift setzte. Vor allem in einer Zeit, wo Leute ja nicht wirklich lesen und schreiben konnten, abseits der hohen Geistlichkeit. Und vielleicht haben sich die Künstler ja anderweitig verewigt. Vielleicht sieht dann vielleicht mal ein Apostel ein bisschen dem jeweiligen Künstler mehr ähnlich. Das ist aber jetzt eine heiße Vermutung von mir, die kann ich nicht belegen. Beim Schrein der Heiligen Drei Könige interessanterweise wissen wir jedoch, dass ein Mann namens Nicolas von Verdun hier daran beteiligt war und dass er als einer der renommiertesten Künstler seiner Zeit galt. Nun ist es aber so, dass in der langjährigen Entwicklungszeit von ca. 1190 bis 1225 dieser Nicolas von Verdun, von dem wir leider so gut wie nichts wissen von seiner Biografie, er kann nicht allein an diesem Schrein gearbeitet haben, dieses Riesending, er hat das wirklich über das Jahrzehnte gebraucht, fertiggestellt zu werden. Aber wahrscheinlich hat Nicolas von Verdun zu Beginn der Arbeiten das Grunddesign vorgegeben, also so die erste Skizze gezeichnet und dann den Domkapitel präsentiert, ne, so wie ein Architekt ein Haus vorstellt vor seinen Auftraggebern. Doch auch das Domkapitel, also die meist hochadligen Mönche des Klosterstifts des Kölner Doms, werden sicherlich Vorgaben gemacht haben, welche Figuren sie an ihrem gestifteten Schrein haben wollten, wie der auszusehen hat, Bildsprache etc. Und auch großzügige Spender wurden ebenfalls wohl zu Rate gezogen, wie sie denn den Schrein haben wollten. Denn in einer Szene auf dem Schrein der Heiligen Drei Könige, auf der Stirnseite des Schreins, sieht man, wie die Heiligen Drei Könige das noch frisch geborene Jesuskind huldigen, ne, mit Weihrauch, Gold und Myrrhe. Da stehen die Heiligen Drei Könige stehen dort. Aber steht noch eine vierte Person mit ein bisschen Abstand daneben, aber nicht zu großem Abstand. Und das ist Otto der Vierte, der Herrscher des Heiligen Römischen Reiches zu jener Zeit, also einer der beiden Herrscher des Heiligen Römischen Reiches. Zu dem Thema kommen wir mal eine andere Folge. Der hatte nämlich diese Stirnseite gestiftet und als Dank wurde er direkt neben den Heiligen Drei Königen mit abgebildet als passiver Zuschauer, aber er trägt auch eine Schatulle, glaube ich, in der Hand, wenn ich mich nicht irre. Ich werde das Bild mal raussuchen und auf die Homepage posten, die Tage geschichte.köln mit OE geschrieben natürlich. Alles in allem stellt der Schrein der Heiligen Drei Könige eine Darstellung der Heilsgeschichte Jesu dar. Also von Geburt bis hin zum Tag des jüngsten Gerichtes, natürlich auch mit der Kreuzigung und der Passion dazwischen. Auf der einen Längsseite finden sich wichtige Figuren aus dem Alten Testament der Bibel und auf der anderen Längsseite Figuren aus dem Neuen Testament. Aber was war ein Schrein eigentlich so genau? Wir reden über den Schrein, so als ob wir alle wüssten, was es eigentlich ist. Schreine waren in Köln und im Rheinland meist längere Holzkisten mit einem Pultdach. Also Pultdach sind so die Dächer, die wir auch meistens in Deutschland haben, wenn ihr ein Flachdach habt. Und genau in dieser Zeit, um 1200, entstanden die meisten Schreine ihrer Art, die wir hier schon im Podcast besprochen hatten. Anno bekam seinen Schrein in Siegburg um 1183. Heribert seien in Deutz bereits um 1175. Bei Annus Schrein übrigens vermutet man auch, dass Nicolaus von Verdun ebenfalls der Erbauer war. Man holte also Heilige in dieser Zeit am Ende des 12. Jahrhunderts quasi wirklich aus ihren Gräbern heraus oder aus ihren Sarkophagen, um sie viel sichtbarer und vor allem prunkvoller ausstellen zu können. Also in Anno hat man aus dem Kirchenboden geholt in Siegburg, aber auch einen St. Heribert und dann in Schreien verpackt und auch prominenter im Kirchenraum ausgestellt und nicht mit einer Grabplatte im Boden. Für den Schrein der Heiligen Drei Könige tunte man aber an dem bewährten spätromanischen Design. Man schuf nicht wie bei Anno, Heribert oder Severin einen einzelnen Schrein, sondern man machte drei Schreine auf einmal. Man machte quasi drei in einem. Zwei Schreine unten und ein anderer mittig obendrauf. Ihr wisst ja, Heilige Drei Könige und so. Was aber interessant ist beim Schrein der Heiligen Drei Könige an sich, man wählte mit Nikolaus von Verdun einen auswärtigen, nicht kölnischen Auftragsnehmer. Also zumindest was den Chefposten und den Lead-Designer-Posten anging. Denn unzählige Handwerker, nicht nur der uns historisch belegte Nikolaus von Verdun, müssen daran gearbeitet haben. Wie baute man denn eigentlich so einen Schrein? Das war eine wirklich langwierige Geschichte. Erst nahm man einen mächtigen Holzkorpus und der wurde dann über Jahrzehnte lang, in diesem Fall, ne, der Heiligen Drei Könige, in akribischer Handarbeit verziert und gestaltet von zahlreichen Handwerkern. Und das mit den unterschiedlichsten Techniken, mit Emaille, wenn ich das richtig ausspreche. Ich will nicht E-Mail sagen, weil das ist ganz bestimmt das falsche Wort. Man nutzte Techniken des Metallgusses, aber auch Treibarbeit, wo man wirklich Metall formte mit Werkzeug und allem drum und dran. Man nutzte die Technik von Gravuren oder machte Stanzmuster und natürlich auch Filigranarbeit nutzte man hierbei. Ich bin nicht so handwerklich versiert, aber das kann man alles auch in einem weiteren Buchtipp, den ich euch am Ende sagen werde, wunderbar nachlesen. Wann genau der uns einzig bekannte Handwerker, dieser Nikolaus von Verdun, an dem Schrein arbeitete, das wissen wir leider nicht. Zeitlich möglich ist aber eine Periode von 1190 an, weil die dendrochronologischen Untersuchungen des Holzkerns des Schreins, des mittelalterlichen Holzkerns des Schreins, haben das so ergeben als frühesten Zeitpunkt. Was ist Dendrochronologie nochmal? Das soll heißen, man hat wissenschaftlich mit chemisch-naturwissenschaftlichen Verfahren herausgefunden, dass der Baum in dieser Zeit gefällt worden ist, dessen Holz man für den Schrein verwendet hat. Und bis 1205 hat er mindestens daran gearbeitet, vielleicht auch mit ein paar Pausen dazwischen, denn wir wissen, dass Nikolaus von Verdun im Jahr 1205 Köln für immer verließ und von da aus verliert sich auch seine Spur. Und weitere biografische Stationen seines Lebens sind uns nicht bekannt, wann oder wo er noch gewirkt hat und wann er auch gestorben ist. Wissen wir einfach nicht. Der Mann verschwindet in der Geschichte. Leider ist auch wirklich nicht festzustellen, was genau Nikolaus von Verdun selbst alles am Schrein, an Detailarbeit, in Eigenarbeit geleistet hat und was wiederum er anderen überlassen hat. Wissen wir leider nicht. Was wir eben wissen ist, mit welchen Techniken der Schrein gebaut wurde. Mit den vorhin benannten Techniken wurde der Holzkorpus mit draufgenagelten Einzelteilen nach und nach in mühevoller Handarbeit verziert. Und diese Verzierungen sind nicht ohne, denn die wiegen alleine 350 Kilo. Also nur die Verzierung, nicht der Holzkörper. Und dafür, dass der Schrein so alt ist, ist er heutzutage in sehr gutem Schuss. 1961 bis 1973 wurde er aber dennoch umfassend saniert. Es war wirklich höchste Eisenbahn. Und er erhielt sogar einen neuen Holzkorpus. Denn der mittelalterliche Holzkorpus war inzwischen durch vielleicht Auslagerungen im Zweiten Weltkrieg oder vielleicht auch durch eben den Zahn der Zeit so morsch geworden, dass man diesen Holzkorpus ersetzen musste. Aber keine Sorge, den originalen Holzkorpus, der auch wirklich selbst so wunderschön aussieht, ohne die ganze Verzierung, den könnt ihr weiterhin in der Kölner Domschatzkammer besichtigen. Wenn auch vieles im Dunkeln blieb, feststeht, dass im Jahr 1225 der Schrein fertig war. Und es ist ein Meisterwerk der spätromanischen Kunst. Und seitdem strömen nun die Menschen von überall her nach Köln. Wie gesagt, bis heute. Damals wurde der Schrein aber noch im alten Kölner Dom aus dem 9. Jahrhundert ausgestellt. Für das Domkapitel stand fest, aber schnell, als Pilgerort war die alte Kathedrale aus karolingischer Zeit nicht mehr ausreichend. Vor allem das frühmittelalterliche Design des Gebäudes mit einer Doppelchoranlage an West- und Ostende bot nicht wirklich die Gelegenheit, die Pilgermassen effektiv durch die Kathedrale zu führen, ohne dass hierbei der reguläre religiöse Ablauf der Geistlichen gestört wurde. Man führte die Pilgerströme durch das einzige und schmale Seitenportal des alten Doms, der aber dadurch, dass er als einen Ausgang diente, nicht wirklich ideal war für diese Besucherströme. Vielleicht, so dachte man sich ab dem 13. Jahrhundert immer mehr, könnte man doch eine vielleicht größere und architektonisch würdigere Kathedrale bauen, wo man den Schrein schön in die Mitte stellen konnte, in die Vierung beispielsweise. Mit einem schönen Rundgang, wo die Leute im Süden in die Kathedrale eintreten und im Norden wieder hinausgehen könnten. Und einen schönen großen Chor im Osten, wo die Domherren dann abseits der Pilgerströme in Ruhe ihren geistlichen Pflichten nachgehen könnten. Denn der Standort des Schreins der Heiligen Drei Könige, heutzutage in der Mitte, also im Chor selber, das ist eine Entwicklung aus jüngerer Zeit. Also der Schrein hatte verschiedene Plätze im Kölner Dom, aber dazu kommen wir vielleicht auch besser mal ein anderes Mal. Und bei dem Gedanken, eine neue Kirche zu bauen, eine neue Kathedrale zu bauen für Köln, kam man auch schnell auf die Idee, ja, wir haben jetzt so schöne, viele romanische Kirchen Köln, zwar jetzt eine neue Kathedrale bauen, vielleicht sollten wir mal hier was architektonisch Neues wagen, etwas, was en vogue war zu jener Zeit. So ein schickes Gotteshaus im Stil der Gotik, wie es im benachbarten Frankreich seit einiger Zeit der letzte Schrei war. Und als größte Stadt des Reiches war natürlich sowieso klar, dieser neue Kölner Dom sollte die höchste gotische Kirche werden, die die Welt je gesehen hat. Ihr wisst schon, das ist sehr viel Foreshadowing gerade, weil in der Zeit sind wir noch gar nicht annähernd angekommen. Wir kommen darauf mal ein anderes Mal zurück. Wir könnten jetzt noch so viel über die Details des Schreins und über die Bildsprache sprechen, aber dazu, also das würde wirklich den Rahmen sprengen. Schauen wir uns doch mal einen anderen Aspekt an, wie Reliquien im Alltag der Menschen stattfanden im Köln des Mittelalters nach einer kurzen Trinkpause. Und das gilt nicht nur für mich, sondern auch für euch. Trink mal was, wirklich, macht es mal. Es wird euch gut tun. Eine oft vertretene Meinung im christlichen Mittelalter war, wenn wir jetzt die ganze Zeit von diesem Prunk gesprochen haben, eigentlich darf man die Reliquien von Heiligen nicht durch Gold und Silber verblenden oder einfassen und die Gläubigen mit dem Glanz des Edelmetalls blenden. Es würde ablenken von der eigentlich gewollten Spiritualität durch das ganze Bling-Bling und manch einer war auch der Meinung, dass die Kirche nicht mit Reichtum protzen sollte, sondern eine arme Kirche sein sollte, auch im Mittelalter. Vor allem im Mittelalter war man dieser Meinung, hin und wieder. Im Kölner Raum, ja, deutete man das Ganze aber so, da die Reliquien selbst wertvoller als Gold und Silber seien, ist es durchaus in Ordnung, sie in so etwas zu verpacken, da Edelmetall ja niemals den Wert der Reliquien selbst überbieten könnte. Mit den kunstvollen und teuren Verzierungen wollte man einfach einen Abglanz der Himmelsstadt Jerusalem präsentieren. Jetzt könnte einer sagen, gut, was war jetzt besonders an den Schreinen wie dem der Heiligen Drei Könige? Dann standen diese teuren Dinge einfach verborgen in Kirchen und wurden höchstens von einer Handvoll Geistlicher gesehen. Aber nein, Fakt ist, dass man im Mittelalter durchaus auf der Straße einem Schrein begegnen konnte. Also sprichwörtlich. Und das an sehr vielen Tagen. Schreine standen nicht nur einfach in der jeweiligen Kirche drum herum. Je nach welcher Heiliger gerade seinen Gedenktag hatte, wurde der entsprechende Heilige oder besser gesagt seine oder ihre mit ihm oder ihr assoziierte Reliquie in einer Prozession durch das angrenzende Stadtviertel getragen und der Öffentlichkeit präsentiert. Aber das war auch jetzt nur die Light-Version. Bei stadtweiten Bittprozessionen kam es sogar vor, dass alle Schreine und Reliquienbehältnisse der Stadt, wirklich alle, oft dann Dutzende, wenn nicht gar Hunderte davon, wenn wir von eben Reliquienbehältnissen sprechen, auf einmal durch die Stadt getragen wurden, sodass die engen Straßen vollgepackt waren mit Trägern und Teilnehmern. Stadtweite Prozessionen wurden nämlich vor allem in Notzeiten begangen, bei Dürren oder Hungerwellen. Beispiele solcher Prozessionen hatten wir bereits ja in einigen Folgen zuvor gehabt. Aus späteren Zeiten, wie im 14. Jahrhundert, wissen wir, welche Stadtviertel bzw. welche Berufsgruppen welchen Schrein aus welcher Kirche tragen sollten, durften und so weiter. Die Zunft der Goldschmiede beispielsweise trug den Schrein des heiligen Gerion. Die Einwohner des Eigelsteins im Norden der Stadt trugen den Schrein des heiligen Etherius, dem Verlobten der heiligen Ursula aus der gleichnamigen, nach ihr benannten Klosterkirche. Der Schrein der heiligen drei Könige durfte von niemand Geringeres als von Königen, Bischöfen, Herzögen oder Hochadligen getragen werden. Solche Prozessionen zeigten also auch durchaus den Standesdünkel in der Stadt. Was aber alle Teilnehmer verband, egal ob arm oder reich oder welchen sozialen Status man sonst hatte, adelig oder nicht, alle Teilnehmer einer Prozession erhielten vom Kölner Erzbischof die Absolution der Sünden. Und das ist doch mal praktisch. Schlussendlich trafen bei einer stadtweiten Mitprozession alle Schreine im Dom aufeinander und man stellte sie in einer festgelegten Reihenfolge im Raum der Kathedrale nebeneinander auf. Und mit einer solch geballten Heiligkeit in einem Fleck erhoffte man sich göttliche Fürsorge. Dass endlich der erhoffte Regen käme beispielsweise. Am gleichen Tag noch wurden bei einer solchen Mitprozession die ganzen Schreine dann wieder zurück in ihre jeweiligen Kirchen und Aufbewahrungsorte getragen. Und so wurde auf diese Weise der gesamte Raum der Stadt ziemlich häufig auch ein großer, religiöser, öffentlicher Kultraum. Ganz anders als heutzutage, wo fast nur noch alles in einer Kirche selbst stattfindet an religiösen Handlungen, außer bei einer Fronleichnamsprozession beispielsweise. Bei der Menge der Schreine, die es im mittelalterlichen Köln gegeben hat, muss das ein Riesenspektakel gewesen sein mit den zusätzlichen Reliquienbehältnissen. Ihr könnt euch gerne mal anschauen, wie die Stadtprozession von 1948 aussah, anlässlich des 700. Jubiläums der Grundsteinlegung des heutigen gotischen Kölner Doms. Mitten in der kriegszerstörten Stadt ging diese Prozession durch und die sieht wirklich in zeitgenössischen Aufnahmen sehr eindrucksvoll aus, weil die Zuschauer auch zum Teil auf Trümmerbergen sitzen, um eine gute Sicht auf diese Parade haben zu wollen. Kann man auch auf YouTube sehr schnell finden, aber ich stelle euch gerne einen Link dazu auf die Homepage geschichte.köln oder auch die Fronleichnamsprozession von 1947 ist auch sehr eindrucksvoll als historische Videoquelle. Ja, so Leute, ich schaue mal auf den Aufnahmetimer. Wir sind schon wieder sehr weit fortgeschritten. Es war interessanterweise, dachte ich nicht, dass es so eine lange Folge wird. Es ist eigentlich eine Notfolge, die jetzt in sehr kurzer Zeit stattfand, denn ich war im Urlaub und da fehlte mir einfach die Zeit, das noch weiter auszuarbeiten. Da hoffe ich, dass euch diese Reise in die Welt der Schreine und der Reliquien gefallen hat, denn ich finde es wirklich als Historiker interessant, aus heutiger Sicht dieses Thema zu beleuchten, um damit in die Gedankenwelt der damaligen Zeit und auch die Gedankenwelt der Menschen der damaligen Zeit einzutauchen, um einfach, weil es eine ganz andere Gedankenwelt war als heute. Und ja, auch sowas wie Pilgerfahrten müssen wir eigentlich auch mal irgendwann beleuchten, aber ich will euch ja nicht auch immer mit kirchlichen Themen überladen, aber es ist einfach so maßgeblich bestimmt gewesen für diese Epoche, für diese Zeit, für sehr lange Zeit. Als Grundlage für diese Folge dienten mir zwei Bücher von Anton Legner, dem bereits genannten ehemaligen Direktor des Museums Schnütgen für mittelalterliche Kunst von 1970 bis 1990. Der große Kunsthistoriker hat übrigens vor kurzem erst seinen 95. Geburtstag nachgefeiert. Ich durfte auch dabei sein, war sehr schön. Und er hat dabei seine Autobiografie von Prag nach Köln veröffentlicht, die ich inzwischen gelesen habe und auch sehr interessant fand. Die beiden Werke, die ich von ihm verwendet habe für diese Folge, waren einerseits Kölner Heilige und Heiligtümer sowie sein anderes Werk, die Kölner Reliquienkultur. Für meine Recherchen zum Schrein der Heiligen Drei Könige habe ich von Rolf Lauer, der lange Zeit in der Domba-Hütte und in der Domba-Verwaltung gearbeitet hat, das Buch verwendet, Der Schrein der Heiligen Drei Könige, also ganz simpler, direkter Titel. Und das Buch hat wirklich einen besonderen Platz in meinem Herzen persönlich, denn ich war einst ein Schülerpraktikant in der Kölner Domverwaltung sowie dem Verlag Kölner Dom und habe gesehen, wie das Buch in meiner Praktikumszeit veröffentlicht wurde. Ich bin sogar in die Druckerei gefahren und konnte sehen, wie so ein Buch gedruckt wird. War echt spannend für mich als damalige Knirps noch. Und als mein Praktikum vorbei war nach 3 Wochen, bekam ich auch ein druckfrisches Exemplar mit persönlicher Widmung von der damaligen Chefin der Domba-Hütte, nämlich von Barbara Schock-Werner. Und ja, das ist schon 17 Jahre her und damals war ich 16 Jahre alt. Ich merke, die Zeit vergeht. Vielen Dank auch an diejenigen, die mir ein Trinkgeld via PayPal gegeben haben dieses Mal. Danke an Silvia, Ingo, Günther, Joachim und Michael Und danke auch an Steve und Alexander für eure Mitgliedschaft auf Patreon, womit ihr den Podcast nun langfristig unterstützt. Super, wirklich, freut mich sehr. Also nochmal, am Ende, denkt dran, beim Deutschen Podcastpreis für mich abzustimmen. Es ist wirklich super, einfach auf den Link in den Shownotes gehen und einfach auf Abstimmen klicken. Mehr müsst ihr wirklich nichts machen. Am Ende vielen Dank an alle auch fürs Zuhören. Bewertet diesen Podcast auch in eurer bevorzugten Podcast-App und empfiehlt mich weiter. Vielen Dank und macht's gut.